Hallo und herzlich willkommen zum Sung und Salden Podcast. Der Podcast für Buchhalter, Finance Manager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. Heute sprechen wir mit Sebastian Janus über den Finance as a Service Ansatz und wie dieser Ansatz dabei helfen kann, die Digitalisierung in den Unternehmen bzw. insbesondere in der Buchhaltung vorangetrieben werden kann. Sebastian ist wie viele unserer letzten Podcast-Gäste, hat sich extra auch auf den Weg gemacht, aus Bochum zu uns live in die Aufnahme zu starten. Für all diejenigen, die sich auch nebenbei unser Video anschauen, ihr seht heute der Hintergrund ein bisschen anders. Hintergrund ist der, dass wir heute Nachmittag unser erstes Live-Event vom Quartalsbericht haben, eine Nebenproduktion von unserem Summ und Seiden Podcast und deswegen heute mit einem etwas anderen Hintergrund. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um das Thema Finance as a Service, wo uns Sebastian heute einiges erzählen wird. Sebastian, schön, dass du hier bist. Danke. Sag doch mal kurz Hallo und sag was zu deiner Person.
Gerne. Genau, also hallo zusammen. Genau, ich bin der Sebastian. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Ugrow. Ich bin seit über 20 Jahren unternehmerisch tätig, habe unter anderem eine Firma 2013, also vor knapp 11 Jahren verkauft, damals an die Firma Footlocker. Wir waren Sneaker-Outlet online, den wir verkauft haben. Heute bin ich Interim-CFO, insbesondere für wachstumsstarke Unternehmen, die immer wieder vor den gleichen Herausforderungen im Finance-Bereich stehen. Mhm. Zu den Herausforderungen kommen wir gleich, was Finance as a Service genau bedeutet. Und ja, ich freue mich heute hier zu sein, Florian.
Super, ja, sehr schön, dass du da bist. Und ich würde auch sagen, Sebastian, lass uns direkt einsteigen. Ich bin ja immer super ehrlich. Diejenigen, die jetzt auch regelmäßig zuhören, wissen, dass ich jetzt auch kein gelernter Buchhalter bin, sondern bei uns im Unternehmen eher im Vertrieb tätig bin und Unternehmen, die eben auf der Suche nach einer potenziellen neuen Lösung sind, berate, wie sie das eben in Form von unserer Lösung tun können. Dementsprechend, Finance as a Service sagt mir jetzt gar nicht so viel. Was steckt denn genau dahinter, Sebastian?
Ich helfe dir gerne, Florian. Also im Kern geht es bei Finance as a Service darum, dass Unternehmen Zugang entweder zu Experten erhalten im Finanzbereich oder auch zu Tools im Finanzbereich. Mhm. Also Unternehmen müssen sich immer die Frage stellen, baue ich den Finanzbereich selber auf? Wir wissen, wir haben alle gerade einen Fachkräftemangel, insbesondere im Finance-Bereich auch. Wir finden keine guten Buchhalter, Controller, Head of Finance, CFOs. Mhm. Und wir bieten halt mit Finance as a Service die Möglichkeit, Unternehmen auf diese Ressourcen zuzugreifen. Okay. Finance as a Service, da geht es eigentlich immer um drei Bereiche. Der erste Bereich ist klassisch Buchhaltung. Mhm. Da geht es darum, im Bereich Buchhaltung, das, was ihr auch macht, zu automatisieren, zu digitalisieren, zu schauen, was kann man besser machen, anders machen, wie kann man die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater verbessern. Dann der zweite Bereich ist der Bereich Controlling, Reporting. Gerade bei wachstumsstarken Unternehmen oft das Thema Liquidität, Cashflow, Thema Finanzplanung, wie entwickeln sich die Umsätze, Personalkosten. Und der dritte Bereich für Finance as a Service sind dann Finanzierungsrunden, wo dann Unternehmen auf unsere Expertise zugreifen, wie man Finanzierungsrunden durchführt. Ja. Was Finance as a Service nicht ist, Steuerberatung, das ist etwas, was die wenigsten anbieten in diesem Bereich. Mhm. Da gibt es dann wirklich die Steuerberater dafür.
Ja, okay. Letzterer Bereich, also Finanzierungsrunden, ja dann wahrscheinlich eher so für Startups interessant. Ist das auch generell dann so die Zielgruppe, in der ihr euch bewegt? Oder ist Finance as a Service grundsätzlich was, was theoretisch für jedes Unternehmen spannend sein kann? Also jetzt auch der klassische Mittelständler.
Ja, also im Grunde genommen ist es für jedes Unternehmen spannend, bloß man muss wirklich unterscheiden. Bei Startups, ich sag mal jetzt mal Startups unter 10 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, für die ist es spannend, aber die können es sich meistens noch nicht leisten. Für die, klar, die wissen, wie wichtig Finance ist, aber die fokussieren sich oft einfach auf den Sales- und Marketing-Bereich, um natürlich das Unternehmen erstmal wachsen zu lassen. Ja. Also unsere Unternehmen sind meistens wirklich diese stark wachsenden Unternehmen nach der ersten Finanzierungsrunde, die dann vor den typischen Herausforderungen stehen oder halt mittelständische Unternehmen, die im Finanzbereich einfach nahezu noch nichts digitalisiert haben.
Okay, verstanden. Also so, ja, die Early-Stage-Startups, meintest du, da scheidet es dann häufig noch am Geld oder generell auch an der Fokussierung. Ist ja logisch, wenn ich irgendwie mit einer neuen Idee in den Markt eintrete, so, da machen sich wahrscheinlich die wenigsten Unternehmen erstmal Gedanken, wie man jetzt die Buchhaltung am besten aufsetzt. Da hat erstmal, wie du sagst, na, Sales, Vertriebsstruktur, Marketing, dass man überhaupt, dass man sich in den Markt etabliert, natürlich erstmal höheren Vorrang. Das heißt, nochmal konkret gefragt dann, also wenn man über Finance as a Service spricht, was würdest du sagen, ab wann ist so der Punkt, wo Unternehmen sich über das Thema Gedanken machen?
Ja, also ich würde sagen, das erste Kriterium ist auf jeden Fall, sobald Investoren einsteigen, jetzt unabhängig, ob es Business Angels sind, Venture Capitalisten oder strategische Investoren, das könnte ein Zeitpunkt sein, wo man überlegt, okay, macht es Sinn, sich vielleicht von außen Unterstützung zu holen in Form von Finance as a Service. Der zweite Punkt wäre eventuell so eine Mitarbeiterinnengrenze. Ich sage mal so ab 30 Mitarbeitern, dass man da schauen sollte, okay, wir haben jetzt 30 Köpfe unter uns, Personalkosten sind auch schon hoch. Das Thema Liquidität ist für uns wichtig. Wir haben vielleicht intern jetzt nicht die Experten dafür, die so ein Thema, sage ich mal, vernünftig umsetzen können oder beziehungsweise transparent darstellen können. Das ist ein Zeitpunkt. Oder der dritte Zeitpunkt ist einfach, sag ich mal, wirklich von einem Hypergrowth, wenn man wirklich davor steht. Wir haben jetzt einen Kunden, den gibt es seit einem Jahr, die machen jetzt schon 10 Millionen Euro Umsatz. Die sind so schnell gewachsen, die Finanzprozesse. Die kamen natürlich nicht hinterher. Das ganz normal, genau. Steuerberater ist jetzt doof, man muss schauen, wie man die Buchhaltung löst und so weiter. Das ist so, das sind so die Zeitpunkte, wo ich sagen würde, da macht es Sinn.
Okay. Dein Beispiel mit dem Hypergrowth-Unternehmen war, sagen wir mal, relativ einleuchtend, dass man sagt, okay, man kommt jetzt irgendwie nicht mehr hinterher, wir brauchen externe Hilfe. Meine Frage vielleicht ein bisschen provokant formuliert, aber braucht man es theoretisch wirklich oder könnte man die Dinge, die in Finance as a Service inkludiert sind, als Unternehmen nicht sich alles selbst drum kümmern?
Definitiv, das kann man auf jeden Fall machen. Viele Unternehmen, sage ich mal, gerade in dieser Hypergrowth-Phase ist es wichtig, dass Sachen schnell umgesetzt werden. Klar, erste Option wäre, du suchst auf dem Markt draußen irgendwie Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die du einstellst, die das lösen, die teilweise auch schon sehr, sehr teuer geworden sind heutzutage. Die zweite Möglichkeit ist, du versuchst intern irgendwelche Menschen dahingehend auszubilden. Was wir sehr, sehr oft sehen, dass irgendwie ein Werkstudent, eine Werkstudentin eingestellt wird, die dann irgendwie fest eingestellt wird und die dann über 12 bis 18 Monate weiterentwickelt wird, was auch super ist. Aber nichtsdestotrotz werden trotzdem die klassischen Fehler gemacht. Also beim Reporting, bei der Kommunikation zum Steuerberater. Und deswegen, klar, ich mache jetzt Werbung, aber ich, also oft macht es Sinn, wirklich dort professionelle Hilfe zu holen. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, auch, dass man sich nicht diesen klassischen Berater reinholt, der sagt, ABC bitte umsetzen bis in 2 Wochen, sondern dass man jemanden reinholt, der auch wirklich hands-on arbeitet. Der ins Büro kommt und wirklich mit den Menschen vor Ort Sachen umsetzt, mit dem Steuerberater selber spricht, die Tools, sich die Demos anschaut und wirklich auch schon sehr, sehr viele Unternehmen gesehen hat. Ja. Definitiv.
Ich meine, wenn man die ganzen Bereiche auch mal so ein bisschen hinterfragt, Buchhaltung, Compliance, Steuerrecht, Liquiditätsplanung, Controlling, alles, was du sagst, da braucht man ja schon auch ein breites Wissen. Und wenn ich jetzt vielleicht dann als Unternehmen denke, man hat irgendwie einen Finance Manager oder jemanden aus der Buchhaltung, die dann schon Experte in ihrem Fachgebiet sind, aber wahrscheinlich schon schwierig, eine Person zu finden, die, sag ich mal, eine gewisse Grundkompetenz in allen Bereichen hat, die da einfach mit einzählen, oder?
Auf jeden Fall, definitiv. Also es gibt auch sehr oft den Fall, dass es, sage ich mal, Bilanzbuchhalter auch vor Ort gibt bei den Unternehmen, bei unseren Kunden. Aber den Bilanzbuchhaltern dann zum Beispiel das Verständnis für das Geschäftsmodell fehlt. Die Bilanzbuchhalter haben vielleicht vorher in einem Unternehmen gearbeitet, wo es nicht um Software ging. Jetzt sind sie in einem Softwareunternehmen, wo dann die Rechnungslegung ein bisschen anders ist, wo man natürlich ja Buchhaltung ein paar Sachen anders berücksichtigen muss und die braucht dann einfach so ein Sparing. Und das kann halt oft sehr gut passieren, einfach von jemandem von außen. Das ist das, was wir sehr oft sehen, ja.
Okay, verstanden. Vielleicht einfach mal, um das so ein bisschen lebhaft zu machen. Sebastian, hast du mal für, sag mal, jetzt die Folge irgendwie so ein lebhaftes Beispiel, wann oder in welcher Situation Unternehmen auf euch zukommen, wie dann auch euer Ansatz ist, also wie ihr quasi mit den Unternehmen zusammenarbeitet, wie sehen die Prozesse in üblicher Weise, sag ich mal, in der, in Anführungsstrichen, alten Welt aus und wie arbeitet ihr dann letzten Endes zusammen?
Ja. Vielleicht 2 Situationen, die ich gerne beschreiben würde. Erste Situation, die wir sehr oft sehen, ist ein Unternehmen, wo der ganze Finanzbereich noch vom Gründer oder Gründerin gemacht wird. Das heißt, der Gründer oder Gründerin schickt tatsächlich auch noch selber die Belege an den Steuerberater, ob per E-Mail oder per Post. Per Post wirklich, das gibt's auch noch. Sorry. Genau. und der Gründer oder Gründerin wirklich letzte Woche auch wieder 20-30% seiner Wochenarbeitszeit nur für das Finance-Thema aufbringt. Mhm. Also jetzt nicht nur Belege an den Steuerberater schicken, dazu gehört auch wirklich die Liquidität zu prüfen, mit dem Steuerberater zu kommunizieren, dann natürlich auch das ganze Thema Finanzplanung, Kostenstellen eventuell einzuführen und dann, wo der Gründer oder Gründerin sagt, ey, das kann doch nicht sein, ich muss mir eigentlich um Sales, Marketing, das Produkt kümmern, ich brauche jemanden, der mir diese Arbeit abnimmt. Mhm. Dann wäre das eigentlich so das perfekte Customer Profile für uns, wo er oder sie zu uns kommt.
Ja, okay. Also Beispiel 1 war jetzt eben kurz zusammengefasst. Ja. Geschäftsführung, Gründer machen eigentlich noch alles selbstständig, übergeben es an Steuerbüro und ja, geht einfach viel zu viel Zeit drauf. Du meinst jetzt 20-30% ist ja, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, bei der 5-Tage-Woche ein kompletter Tag, wo man nichts anderes macht als Buchhaltungsthemen für ein junges Unternehmen, das sich noch am Markt etablieren muss, eigentlich ja fast ein No-Go.
Definitiv, auf jeden Fall zu viel Admin-Arbeit. Genau, der zweite Fall würde ich beschreiben als Unternehmen, Investoren sind eingestiegen, es gibt eine Person im Finanzbereich, vielleicht ein Junior-Controller, Junior-Buchhalter, Werkstudenten, Werkstudentin, die jetzt gerade versuchen, sage ich mal, die Anforderungen der neuen Stakeholder zu befriedigen. Das sind Anforderungen in Form, wir brauchen Kostenstellen, wir brauchen vernünftige Transparenz über die Zahlen, wir brauchen Reporting jeden Monat oder bis zum 5. des Folgemonats und noch ganz viele andere Anforderungen. Mhm. Wo dann der Gründer oder Gründerin, die Gründerin oft sagt, das schaffen wir mit dem aktuellen Team nicht, weil aus Zeitgründen oder zweitens einfach, weil die Expertise fehlt. Mhm. Dann würden sich diese Unternehmen an uns wenden.
Verstanden. Genau. Das heißt, ihr in der Form hättet dann, sag ich mal, so den wertschöpfenden Part und dann, sag ich mal, du hast jetzt das Beispiel gebracht, Werkstudentin, die würden dann quasi unterstützen, dann den administrativen Part.
Definitiv. Mhm. Genau. Jetzt ist mir gerade ein dritter Fall eingefallen, sind dann schon etablierte Unternehmen, die einfach, sag ich mal, die letzten Jahre nicht digitalisiert haben im Finanzbereich. Die wirklich noch wie vor 10, 20 Jahren arbeiten, die wirklich, wenn eine Eingangsrechnung kommt, jede Rechnung wirklich immer wieder von neu kontieren. Egal, wie oft es diesen Lieferanten schon gab. Da ist natürlich dann die Notwendigkeit, eventuell eines Tools einzuführen zur Rechnungseingangskontierung. Thema Kreditkarten, wir kennen es, fehlende Belege. Obwohl es die ganzen Tools gibt, obwohl der Vertrieb von den ganzen Tools super stark ist. Aber es gibt noch so viele Unternehmen, die echt diese Herausforderung haben. Und das ist dann so, wo wir so Fragen kriegen, wie können wir eigentlich die Prozesse wirklich verbessern?
Okay. Bei deinem Beispiel war es halt schon so, dass der Auslöser ja eigentlich schon meistens aus der Ebene Gründer selbst herkommt, oder? Also jetzt nicht mal unbedingt von der Fachabteilung, also aus der Buchhaltung, Finance-Abteilung selbst, sondern eigentlich ja schon aus der Gründeretage, wenn man jetzt so mag, oder?
Genau. Liegt aber auch daran natürlich, dass in dieser Stage, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, es auch noch nicht diesen erfahrenen Finance-Guy gibt, der wirklich auch vielleicht mal sagen könnte, hey, wir brauchen Unterstützung. Da würde ich ganz klar unterscheiden. Bei diesen etablierten Unternehmen, Mittelständlern, ist es oft so, die haben gerade jemanden neu eingestellt und diese neue Person, die eingestellt wurde, sagt, hey, lieber Geschäftsführer, so geht das hier nicht. Wir müssen was ändern. Da würde ich unterscheiden.
Verstanden. Wie sprichst du da mit den Unternehmen? Also was ist dann meistens so das ausgedachte Szenario? Also wo möchte man hin? Oder einfacher formuliert, was sind so die Ziele der Zusammenarbeit?
Ja, also was wir eigentlich immer machen, ist, dass wir so ein gemeinsames Zielbild erstmal erarbeiten. Also gerade bei, sage ich mal, stark wachsenden Unternehmen ist es so, dass man 10 Themen haben, die alle wichtig sind, immer. Dass wir aber versuchen natürlich zu schauen, was sind so die 2, 3 allerwichtigsten Themen, wo wirklich die Priorität gerade drauf ist.
Also wo kann man einfach die größten Hebel
setzen? Genau. Ja, bei manchen ist es wirklich, die haben irgendwie 30 Millionen Euro auf dem Bankkonto, wie können die das am günstigsten oder anlegen, damit die meisten Zinsen kriegen. Solche Themen hat man auch. Was für den Gründer vielleicht gerade super wichtig ist, aber wo es vielleicht andere Themen gibt, gerade im Finanzbereich, die noch wichtiger sind. Deswegen muss man da gemeinsam mit dem Management-Team schauen, dass man diese Prioritäten auch so eine kleine Roadmap erarbeitet. Also generell, was wir immer machen, ist natürlich wirklich da auch natürlich auf Augenhöhe zu sprechen. Wir machen es natürlich am Anfang einfach durch Workshops. Keiner mag Workshops, das weiß ich, aber wir müssen halt natürlich erstmal das Unternehmen irgendwie kennenlernen. Ja. Wir müssen die Zahlen einsteigen, wir brauchen die BWA, die SUSA, wir brauchen vielleicht mal Finanzpläne, die erstellt worden sind. Wir fordern eigentlich alles an Zahlenmaterial an, was es im Unternehmen gibt. Das können auch Sales- und Marketing-Kennzahlen sein, um erstmal das Unternehmen ganzheitlich zu verstehen.
Also es ist schon so, dass hier grundlegend immer einen kompletten Check-up macht von der Gesamtsituation oder es jetzt nicht so ist, dass man sagt so, hey Sebastian, wir brauchen jetzt neue Tools für unser Unternehmen, hilf uns mal.
Tatsächlich, das gibt es auch solche Anfragen, auf jeden Fall. Also was wir immer machen, du hast gerade Checkup gesagt, aber wir nennen das so ein Finance-Health-Check, dass wir einmal durch die wichtigsten Finance-Prozesse gehen, fragen, wie sieht euer Tech-Stack aus oder was für Tools nutzt ihr für Kreditkarten, Rechnungseingang oder vielleicht nutzen die auch nur Datev und es gibt keine anderen Tools und Rechnungen werden vielleicht noch mit Excel geschrieben oder Microsoft Word. Aber diese Anfragen, dass jemand sagt, keine Ahnung, wir brauchen jetzt einfach eine Lösung für fehlende Belege, weil wir haben irgendwie 250.000 Euro Zahlungen ohne Beleg, das kann nicht mehr so weitergehen. Ja. Solche Anfragen gibt es dann.
Okay, verstanden.
Aber es gibt auch die Anfragen, die ein Tool eingeführt haben, aber es nicht richtig eingeführt haben. Okay. Die jetzt jeden Monat dafür zahlen, für eins dieser ganzen Tools, die es draußen gibt, aber es nicht geschafft haben, Kostenstellen richtig zu hinterlegen, die Datenschnittstelle richtig hinzubekommen oder dass einfach alles ganz smooth läuft. Ja. Also die zahlen für Tools, was ja was eigentlich gar die nicht so effizient eingesetzt werden.
Ich immer, warum das so ist, ne?
Also ich kann dir Sachen erzählen, das ist wirklich der Wahnsinn, ja. Aber es ist wirklich so.
Ja, vielleicht da ein kurzer Exkurs, also ich will jetzt natürlich auch keinen Namen nennen, aber wir hatten das ja auch mal, wir mit unserer Lösung, sagen wir mal, ein Kernaspekt von unserem Tool ist ja, einen digitalen Freigabeprozess eben abzubilden und wir hatten es da eben auch mal entdeckt, wie einer unserer Kunden quasi eine ausgedruckte Rechnung hochgeladen hat und in Kenntnis war dann der Freigabestempel drauf. Ja, okay, wo man sich ja schon fragt, okay, ne, das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht der Plan gewesen. Genau, okay. Wie ist dann, sag mal, so die grundsätzliche Zusammenarbeit in üblicher Weise? Also dadurch, dass du jetzt erzählt hast, dass die Gründer meistens so auf dich zukommen, würde ich jetzt mal annehmen, dass da grundsätzlich schon auch ein hohes Eigeninteresse vom Unternehmen selbst da ist, auch Hilfe von euch anzunehmen. Gibt es vielleicht trotzdem hin und wieder auch gewisse Herausforderungen, auf die du oder dein Team auch stößt? Beispiel, dass jetzt vielleicht das Team intern da nicht so wirklich Bock drauf hat auf die ganzen Änderungen?
Und tatsächlich ist das eigentlich in, sag ich mal, diesen ganzen Startup Early Stage nie der Fall. Warum ist das nie der Fall? Weil wir natürlich mit Menschen zusammenarbeiten, die, sag ich mal, vom Alter her zwischen 20 bis 45 meistens sind. Bei Mittelständlern hast du definitiv dieses Thema Change Management. Da gibt es dann die Buchhalterin, die seit 30 Jahren in Datev arbeitet, die seit 30 Jahren ihren Kontenrahmen hat, die immer so bucht, egal wie was kommt in Zukunft. Da muss man natürlich schauen, okay, wenn man vielleicht von Datev auf ein anderes Tool wechselt, wie nimmt man diese Person mit? Ja. Da kann es auch passieren, dass dann die liebe Buchhalterin mit 58 Jahren das Unternehmen verlässt, weil sie natürlich keine Lust hat, irgendwie auf NetSuite, Microsoft Dynamics in Zukunft die Buchhaltung zu machen.
Ja, ausfällt. Ja, verstanden. Okay, aber grundsätzlich schon eher weniger die.
Definitiv. Und das haben wir eigentlich gar nicht. Also oft ist es so, dass natürlich die ganzen Leute dort auch sehr digital affin sind. Die wollen alles wirklich digitalisieren. Ein Thema ist manchmal, dass der Gründer sagt, ja, Finance, egal was, wir brauchen das ein Planungstool, wir brauchen ein Rechnungseingangstool und dann, wenn man sagt, ja, so ein Tool kostet vielleicht auch mal 300 Euro im Monat, da geht's vielleicht los. Okay. Dann, dass man nicht dieses Bewusstsein hat, die denken dann irgendwie an 20 Euro im Monat oder so, aber da kann es natürlich schon sehr schnell teuer werden auch, je nachdem, auch wie viele Belege man hat und so weiter, was für viele User man hat. Das ist dann so ein Thema, da muss man ein bisschen kämpfen.
Ja, okay, verstanden. Aber da ist es dann schon auch eher in deiner Motivation da entsprechend das halt schon zu erklären, dass auch wenn man halt jetzt als Unternehmen einfach mit so entsprechenden Investitionskosten rechnen muss, dass das dann halt schon auch Sinn macht und dann dich nicht damit zufrieden geben, dass die jetzt sagen, oh, ich hab gedacht, dass das jetzt nicht so teuer ist, lass mal eher nicht machen.
Auf jeden Fall. Also ich sag zu jedem Gründer oder Gründerin, wenn die auch erst 20 Mitarbeiter haben, wenn die jetzt schon wirklich Geld in Finance investieren, auch in Tools, das wird sich später bezahlt machen. Definitiv. Weil du jetzt schon startest, sag ich mal, zum einen das Thema Digitalisierung anzugehen. Du baust den Finanzbereich sauber auf, auch in Bezug vielleicht auf zukünftige Finanzierungsrunden, auf zukünftige Betriebsprüfungen. Du machst es wirklich sauber. Du startest nicht mit diesen 1000 Google Sheets oder Excel-Tabellen oder mit irgendwelchen manuellen Prozessen, sondern du versuchst es wirklich vernünftig zu machen. Gerade im Bereich der Finanzplanung oder auch Personalplanung. Wir sprechen heute über Finance as a Service. HR as a Service ist genauso ein großes Thema. Ja. Da können wir auch mal einen Podcast drüber machen. Aber das sind genau die gleichen Herausforderungen. Aber deswegen, ich bin immer davon überzeugt, umso eher man startet, das wird sich später rentieren. Dagegen bin ich aber nicht der Meinung, dass ein Startup mit 20 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ein CFO braucht. Mhm. Das ist oft, das ist absolut übertrieben. Du brauchst kein CFO, du brauchst kein Head of Finance, das ist viel zu früh. Mhm. Also meine Stage, wo ich immer sage, sind es so ab 50 Mitarbeitern, mhm. dass man dort langsam schaut, okay, hole ich mir da jemanden Senioriges rein ja. im Finance-Bereich, aber davor reicht es eigentlich. Entweder du hast ein sehr gutes Team, mhm. Juniors oder sag ich mal mittlere Menschen, also die schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben ja. oder halt ein Gründer, der auch ein bisschen Finance Background hat.
Okay, weil die Funktion des Steuerbüros übernehmen kann oder warum kommst du zu der Aussage?
Zum einen die Kosten für diese Person. Also ich glaube zum einen, dass diese Person, wenn es ein Team gibt, dass sie nicht komplett ausgelastet wird, dass du da niemanden brauchst. Ich weiß nicht, wir sagen mal 10.000 Euro im Monat, ein Finance Manager oder Head of Finance. Ich glaube, das Geld kannst du dir sparen. Mhm. Ich glaube, dann solltest du lieber wirklich jetzt wieder, ne, ohne Werbung zu haben, in vernünftigen Finance as a Service investieren. Jemand, der das einmal alles richtig aufbaut, digitalisiert, automatisiert, damit danach das Team, interne Team übernehmen kann und der Gründer oder Gründerin einfach nur das Team steuert. Davon bin ich ganz klar überzeugt. Und ab 50 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, dann kommst du halt in neue Herausforderungen, Internationalisierung, du musst schauen halt, wie du generell vielleicht auch neuen Anforderungen gerecht wirst. Einfach, da brauchst du jemanden sehr.
Ja. Verstanden, macht Sinn, ja. Weil man da vielleicht auch dann an der Schwelle ist, wo man überlegen kann, okay, holt man sich jetzt die Buchhaltung auch in-house und allein aus dem Grund macht es auch Sinn, dass man vielleicht auch jemanden aus der Kreditoren-Buchhaltung ins Unternehmen holt. Mhm. Ja, macht schon Sinn. Eine Sache wollte ich nochmal aufgreifen, lass mich kurz nochmal drüber nachdenken. Da ging es um die Bereiche, ja, was ja auch total Sinn macht, wenn man euch quasi hiret, dass ihr euch die ganze Situation anguckt und dann halt euch die Frage stellt, okay, wo können jetzt im ersten Schritt, wenn wir die Zusammenarbeit beginnen, die größten Hebeleffekte erzeugt werden? Was ist das so? Meistens ist das immer super individuell in den Unternehmen oder kann man da schon so ein gewisses Muster erkennen, dass du sagst, naja, meistens ist es in dem Bereich?
Also im Bereich Accounting, Buchhaltung, startet es sehr oft. Mhm. Weil du kannst eigentlich kein richtiges Controlling oder Finanzplanung machen, wenn die Basics nicht passen. Mhm. Die Basics starten schon in DATEV, die starten in der BWA, die starten bei der Sachkontenstruktur, Aufwandskontenstruktur in DATEV, da musst du eigentlich schon starten. Mhm. Was wir immer wieder sehen, dass die meisten Unternehmen, egal was für eine Branche, wirklich diese Standard-DATEV-BWA nutzen, mhm. obwohl die eigentlich ein Softwareunternehmen sind, E-Commerce-Unternehmen. Mhm. Und diese Standard-DATEV-BWA, die nutzen die eigentlich, um dann irgendwelche Entscheidungen fürs Business zu treffen. Das kannst du nicht machen, weil diese Standard-DATEV-BWA, das nutzt ein Friseur, das nutzt ein Arzt, das nutzt ein Blumenladen. Mhm. Du musst es halt schaffen, wirklich diese DATEV-BWA ein wenig auf dein Business zu individualisieren. Okay. Wenn du ein Software-as-a-Service-Business bist, wie Candice zum Beispiel, dann sieht die BWA anders aus. Mhm. Da sind auch andere Kennzahlen wichtig. Wie teuer ist ein Kunde? Und diese Zahlen, die kriegst du alle nicht aus der DATEV-BWA. Das ist so einer der Punkte, da kannst du eigentlich in allen Unternehmen, würde ich sagen, unter 100 Mitarbeitern, da ist immer Spaß. Das kannst du auf jeden Fall angreifen. Und der zweite Punkt ist wirklich dann auch die Kommunikation zum Steuerberater. Dieser ganze Belegfluss, da wo ihr auch dran arbeitet, wo andere Tools arbeiten, mhm. Freigabeprozessen, Kostenstellen, immer wieder ein großes Thema. Mhm. Wir hatten vor einem Monat ein Unternehmen, Startup, 30 Menschen angestellt. Die haben wie viele Kostenstellen gehabt? Ich glaube 180 Kostenstellen. Mhm. Das werden die im Alltag nicht leben, definitiv nicht. Weil die haben pro Produkt, pro Abteilung 30 Mitarbeiter.
Ja, schon.
180 ist Wahnsinn, das wirst du nicht. Also das niemals, definitiv nicht. Ja. Aber das sind so Basics. Wenn du die alle hast und ein paar andere Sachen, dann kannst du auch anfangen mit Controlling, Finanzplanung und so weiter.
Ja, okay. Aber hört sich danach an, als ob das auch jemand aus der Gründungsebene war, wo halt sehr gern mit Daten und Excel arbeitet.
Auf jeden Fall. Die Excel-Tabelle sah cool aus, auf jeden Fall. Ja.
Okay. Spannender Punkt, dass du meinst irgendwie, also dass ein Bereich dann häufig auch schon einfach der falsch gewählte Sachkundenrahmen ist. Da würde ich jetzt erwarten, wieder mit meiner fehlenden Expertise, dass so ein Input eigentlich auch vom Steuerbüro kommt. Ist das eher weniger der Fall?
Weniger der Fall, ja. Mhm. Warum ist es weniger der Fall? Erstens, weil die meisten Steuerberater sich einfach nicht auskennen mit dem Geschäftsmodell. Mhm. Das ist selbst für die neu. Klar, die machen hier, sag ich mal, ihr monatliches Business, Umsatzsteuervoranmeldung, die Buchhaltung, dann ein bisschen Beratung, alles, was dazugehört. Mhm. Aber wenn es wirklich, sag ich mal, individuell in die Beratung gehen soll, wie man das Business transparenter machen kann, die Kennzahlen vielleicht transparenter, dann scheitert es sehr oft. Mhm. Also ich glaube, viele Steuerberater wissen gar nicht, dass man auch eine Cashflow-Rechnung aus DATEV sich ziehen kann, weil viele Gründer oder Gründerinnen bauen sich da selber was in Excel und da fängt es eigentlich schon an. Ja, also was ich jetzt gerade sehe so als Trend bei den Unternehmen, dass es oft zwei Steuerberater gibt. Ein Steuerberater für das Daily Business und ein Steuerberater wirklich für diese Beratung eher, Businessberatung, Strategieberatung, wo es hingehen soll. Weil dann gibt es ja auch andere Fragen dann, wie am Anfang vielleicht, wie kann ich vielleicht Steuern sparen, was kann ich meinen Mitarbeitern anbieten, was steuerbefreit ist und so weiter, Benefits, genau.
Eine Situation hattest du vorher noch gesagt, dass es auch aus dem Grund Sinn macht, dass man seine Finanzprozesse von Anfang an sauber und glatt zieht und du das vorziehen würdest, bevor man jetzt einen CFO beispielsweise hired und das dem Unternehmen unterm Strich langfristig zugutekommen wird. Jetzt ist es so, wir sprechen ja auch mit Unternehmen und die zwei häufigsten Trigger, sage ich mal, warum Unternehmen sich überhaupt Gedanken machen, dass man jetzt irgendwie den Bereich Finance digitalisieren kann, ist, dass man entweder jetzt so stark gewachsen ist und man mit der Arbeit einfach nicht mehr hinterherkommt oder dass jemand im Unternehmen eingestellt wird und die Person hat vorher eben schon mal mit digitalen Prozessen gearbeitet, weiß also, wie es besser funktioniert, hat schon Erfahrung am Markt und bringt halt dieses Knowledge in die Organisation mit rein und dementsprechend auch den Input. Weniger eben, dass die Unternehmen grundsätzlich so die Sichtweise zu haben, okay, gerade den Bereich Finance, den wollen wir jetzt von Anfang an eben sauber aufziehen, weil dann, oder Annahme oder nicht mal mehr Annahme, wir hören das auch häufig von den Unternehmen, der Kerngedanke oder die Kernaussage dahinter steckt so, die Buchhaltung oder generell Finance ist ja eher so ein reiner Kostentreiber. Deswegen ist das eher immer so die Abteilung im Unternehmen, die, wenn es um die Digitalisierung geht, als letztes dran ist. Ja. Jetzt meinst aber eben du, dass es total Sinn macht, von Anfang an das sauber zu machen. Ja. Warum?
Genau. Es ist definitiv der Fall, ich stimme dir 100% zu. Genau, also Finance ist meistens eher ein Kostentreiber. Was in wenigsten Unternehmen der Fall ist, ist wirklich Finance als Businesspartner zu sehen. Mhm. Ja, also es wird die ganzen Gründer sind alle mal so fokussiert, Sales, Marketing müssen Gas geben, 5 Millionen, 10 Millionen, 15 Millionen Umsatz erreichen. Ja. Genau. Und auch wieder vor 2 Wochen erlebt, es wurden 2 Menschen eingestellt für die Buchhaltung und hat die irgendwie gar nicht richtig begleitet. Und man muss jetzt das ganze Jahr nochmal neu buchen, weil einfach die Zahlen gar keinen Sinn machen. Und ich bin einfach davon überzeugt, wenn man früh investiert in den Finance-Bereich und auch wirklich Zahlen sieht oder Kennzahlen errechnen kann, diese transparent macht, dass man daraus wirklich sehr, sehr gute Business-Entscheidungen treffen kann. Mhm. Auch wieder im Fall gab Startup, Valve hat sich auch einmal gewundert, dass das Konto leer ist. Mhm. Was war der Grund? Es lag ganz viel Geld beim Finanzamt, weil man sehr hohe Vorauszahlungen gezahlt hat. Mhm. Das kann man natürlich vielleicht durch die Digitalisierung auch nicht lösen, aber trotzdem das Verständnis, die Transparenz in den Finance-Bereich reinzukriegen, ich bin davon überzeugt, umso eher, umso besser. Mhm. Und das heißt ja auch nicht, dass man irgendwie am Anfang irgendwie 100.000 Euro investieren muss, ja, aber durch kleine Tools wie euch, andere Tools, vielleicht durch ein bisschen Beratung, Workshops, zu überlegen, was wird uns vielleicht in Zukunft das Leben leichter machen im Finance-Bereich, um da einen besseren Job zu machen.
Schönes Beispiel gewesen mit dem Startup, das dann halt eben zu viel Geld beim Finanzamt gelegen hat. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, ja, wie du Finance als Businesspartner versus klassische Buchhaltungsfunktion definieren würdest?
Ja, genau. Also was wirklich die wenigsten Unternehmen machen, ist wirklich sich die Bilanz mal anzuschauen. Bilanz, der Podcast heißt Summen und Salden. Mhm. Genau, die Summen und Saldenliste aus DATEV, wirklich mal von oben nach unten durchzugehen und zu verstehen, was jedes Konto bedeutet. Ja. Ja, auch wirklich zu sehen, dass auf so einem, weiß nicht, 1590 nicht geklärte Buchung oder fehlende Belege, dass da mal 250.000 Euro draufstehen. Was heißt denn diese 250.000 Euro? Mhm. 250.000 Euro heißt, dass euer Ergebnis um 250.000 Euro zu gut gerade da dargestellt wird. Mhm. Und auch wirklich zu verstehen im Bereich, wenn es ein Business ist, welches sehr Anlagevermögen heavy ist, zu schauen, wie viel Anlagevermögen haben wir überhaupt, zu schauen, gibt es irgendwie bei der Steuer, wie jetzt gerade irgendwie Körperschaftsforderungen gegenüber dem Finanzamt, weil zu viel gezahlt wurde. Ja. Also da wirklich mal diese Summen-Saldenliste zu verstehen, ja, und auch mit dem Geschäftsführer, mit dem Gründer durchzugehen, damit er auch wirklich das versteht. Ja. Ich erlebe auch immer wieder, dass dann gerade im Bereich Software as a Service, dass da irgendwie Jahresrechnungen geschrieben werden. Ich sag mal, Beispiel 1,2 Millionen Euro, also 100.000 Euro im Monat, die dann komplett in Umsatz reingehen, was aber falsch ist, weil natürlich nur 1/12 des Umsatzes in einen Monat reingebucht werden darf. Ja. Und der Geschäftsführer sich denkt, ich muss doch jetzt 1,2 Millionen sehen in meiner BWA als Umsatz, aber die Buchhaltung funktioniert ein bisschen anders. Ja. Und das wirklich dieses Business-Partnering, nicht nur für den Geschäftsführer, auch für den Personalbereich, dass die verstehen, es gibt auch Rückstellungen, man muss Urlaubsrückstellungen, Überstundenrückstellungen und alles, was es dort gibt, das meine ich mit Business-Partnering.
Ja, absolut. Ne? Also ich glaube, oder ich frage mich auch, warum das viele Unternehmen jetzt noch nicht so klar verstanden haben, ja, wie du das jetzt auch formuliert hast, dass eben auch die Grundfunktion, und ich glaube, gerade auch die Buchhaltung in der Zukunft wird immer mehr diese Rolle einnehmen, dass es weniger die Aufgabe von der internen Fachkraft sein wird, eben, sag ich mal, so stupide Aufgaben wie Belege einsammeln, Belege abtippen und solche Themen sein wird, sondern dass man gucken sollte, okay, was im Prozess kann einem jetzt eben Software abnehmen in Form von automatischer Datenextraktion. Wir sprechen ab nächstes Jahr voraussichtlich über die planmäßige Einführung von E-Rechnungen, wo eben so Themen wie Datenextraktion gar kein Thema mehr sein soll. Belege einfordern, solche Themen, sondern eben viel mehr oder bedeutender wird, dass dann jemand aus der Buchhaltung Zeit dafür frei bekommt, zu hinterfragen, okay, was bedeutet das denn das Ganze eigentlich, was ich jetzt hier in meine Bilanz einbuche?
Ja, absolut. Definitiv, auf jeden Fall. Das wird immer wichtiger und ich bin auch davon überzeugt, auch wenn viele sagen, dass es irgendwann gar keinen Buchhalter mehr geben wird, die Rolle wird sich halt ganz krass ändern. Ja. In diesem digitalen Buchhalter, der sich perfekt in Tools wie Candice auskennt, der die Schnittstellen versteht, der weiß, DATEV hat diese drei Schnittstellen, die kann ich so ansteuern. Ich glaube, das ist einfach das, was zukünftig von einem Buchhalter oder Buchhalterin erwartet wird.
Super, sehr cool. Sebastian, ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte besprochen. Ich habe auf jeden Fall gelernt, was hinter Finance as a Service steckt. Vielen Dank dafür. Super spannendes Thema auch. Und abschließend, was ich gerne immer mache bei meinen Gästen, hast du einen Tipp rund um das Thema, über das, was wir uns jetzt unterhalten haben, für die Zuhörer, den du mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, gerne. Also gerade im Bereich Kennzahlen, versucht nicht irgendwie 50 Kennzahlen für euer Unternehmen zu ermitteln. Fokussiert euch auf die drei wichtigsten Kennzahlen und die wirklich transparent, regelmäßig zu tracken. Das ist sehr wichtig.
Super, cool. Ich sage danke und an euch bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.